Und das ist eigentlich schon seltsam, dass sie das so gesagt haben, weil sie waren ja Juden und jeder Jude lernt von Kind auf, wie man betet. Das war also etwas völlig Alltägliches für sie, etwas völlig Normales. Ja, es waren ja keine Atheisten, sondern die wussten immer um die Existenz Gottes und haben natürlich auch gebetet, kannten auch viele Gebete auswendig. Aber sie müssen an Jesus irgendwas gesehen haben. Ja, sie müssen gespürt haben, wenn Jesus betet, das ist doch noch was anderes. Da passiert was. Ja, da ist Kraft, da ist Vollmacht. Also, die hatten irgendwie auch, glaube ich, Ehrfurcht vor dem, wenn Jesus gebetet hat. Ja, und da war eine lebendige Beziehung. Das haben sie auch gemerkt. Jesus hat mit seinem Vater gesprochen. Und das war so wie so ein, ja, wie ein Gespräch, ja, als wenn Gott da direkt bei ihm wäre und auch mit ihm spricht. Und dann haben sie gesagt, Mensch, das wollen wir auch. So wollen wir auch beten können. Ne? Das wäre schon eine tolle Sache, wenn wir das auch so könnten. Diese Unmittelbarkeit, diese Vertrautheit und diese Auswirkung. Ja, und dann hat Jesus gesagt, okay, gerne. Und dann lesen wir in Matthäus 6, Verse 5 bis 15. Ich lese das mal das Ganze am Stück, weil dann sehen wir auch so den Zusammenhang. Ja, wenn ihr betet, dann seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist, schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt, dein Reich komme bald. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Schenk uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dir gehört das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Ja, das fand ich mal ganz interessant, dass man nicht nur das Vaterunser, was wir ja schon sehr gut kennen, hören, sondern auch mal diesen Zusammenhang. Und jetzt schauen wir uns das nochmal ein bisschen näher an. Jesus sagt, wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn dahin. Ne? Also, das kennen wir ja heute nicht so, dass draußen in der Fußgängerzone plötzlich jemand so laut betet mit erhobenen Händen. Aber wir kennen das schon manchmal. Vielleicht aus den Gottesdiensten, wo wir denken, Mensch, da macht jemand eine fromme Show, ja, so nach dem Motto, ich danke dir, dass ich nicht so schlecht bin wie die anderen. So, ja, das übertreibe ich jetzt ein bisschen extra. Aber das ist Heuchelei, ja, wenn wir etwas vorgeben im Gebet, was wir gar nicht sind. Ja, wir sollen authentisch sein. Es ist besser, wenn wir beten, o Herr, sei mir Sünder gnädig, als wenn wir da ein langes Gebet, sage ich mal, sprechen mit vielen Worten, wo wir gar nicht hinterstehen. Und deshalb, damit wir uns darin üben, sagt Jesus, wenn du betest, dann geh erstmal an einen einsamen Ort, mach die Tür zu, sodass wirklich nur Gott dich hört. Ja? Dass du nicht in dieser Versuchung bist, oh, jetzt muss ich aber besonders fromme Worte wählen, die Eindruck machen, damit der andere auch merkt, dass ich doch schon ein guter Christ bin und so, ne? Nein, nur du und Gott. Ja, das ist eigentlich das Wesen des Gebets. Ja, wir beten nicht wegen der Menschen, sondern wir beten zu Gott. Und wenn es jemand hört, okay, aber Gott hört genauso das leise Gebet. Und ich wette, dass heute auch viele leise Gebete hier gebetet wurden, ja, die wir nicht gehört haben, aber Gott hat sie gehört. Darum geht's. Ja, das ist das Wesentliche. Genauso übrigens auch über das Fasten sagt Jesus genauso. Wenn du fastest, geh in dein Kämmerlein, da faste. Wenn du in die Öffentlichkeit gehst, dann wasch dich nochmal, ja, und schau nicht so düster drein, dass die Leute denken, oh, der arme Kerl hat sicher wieder eine Woche gefastet und ist auch schon so dünn geworden und so, ne? Ja, jetzt müssen wir ihn ein bisschen bemitleiden oder müssen, ja, was weiß ich, ne? Müssen große Achtung vor ihm haben. Nein, das ist etwas zwischen dir und Gott. Okay. Und Gott belohnt uns dann auch. Und das ist viel mehr wert, als wenn die Leute klatschen und sagen, Mensch, so ein schönes Gebet haben wir ja 10 Jahre nicht mehr gehört oder so. Okay. So, und dann plappert nicht so vor euch hin oder in der Luther steht, plappert nicht wie die Heiden. Oder hatten wir es schon, genau. Ja, es kommt nicht auf die vielen Worte an oder auf die vielen Wiederholungen oder auf die schönen Worte, die wir haben. Ja, Gott weiß ja sowieso schon, was wir brauchen. Ja, es geht nicht darum, jetzt Gott zu überzeugen, dass er doch jetzt endlich mal eingreift, weil ich doch so schön gebetet habe. Ne? Sondern ich habe manchmal den Eindruck, wenn wir beten, dann, dann werden wir gesegnet. Ja, weil wir damit etwas ausdrücken. Wir drücken unseren Glauben aus, unsere Zuversicht. Wir bleiben nicht in unserer Sorge, in diesem Strom, in diesem Strudel, der uns so nach unten zieht, sondern wir richten uns ganz bewusst aus nach Jesus. Wir sagen ihm unsere Sorgen, ihm unseren Leid und Not und so weiter. Und ja, Gott weiß das alles schon. Ja, deshalb müssen wir nicht unbedingt immer so viel Worte machen. Okay, es kommt nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität an. Und dann kommt Jesus auf das Qualitätsgebet, ja, das Vaterunser. Das ist für mich das Nonplusultra-Gebet, muss ich ehrlich sagen. Das schönste Gebet, was es überhaupt gibt in der ganzen Bibel. Und das ist ja auch weltberühmt. Das ist sicherlich eines der Stücke in der Bibel, die meisten Menschen kennen. So neben Psalm 23. Ne? Dass selbst Leute, die sonst nicht in die Kirche gehen oder so, aber das kennen sie. Und die Gefahr ist immer, Dinge, die wir sehr gut kennen, die plappern wir manchmal auch nur noch so vor uns hin. Ne? So, da denken wir gar nicht mehr drüber nach. Genauso so Floskeln, wie geht's dir? Ja gut. Ob es stimmt, man weiß es nicht. Ne? Aber das ist so Smalltalk. Ja? Wir denken nicht darüber nach. Und dafür ist das Vaterunser zu schade. Und ich werde manchmal auch gefragt, wieso betet ihr nicht in jedem Gottesdienst das Vaterunser? Das ist doch so ein gutes Gebet. Und sage ich, ja, das ist das beste Gebet überhaupt. Aber gerade deshalb beten wir es nicht jeden Sonntag, damit es nicht so nur noch so runtergeredet wird. Versteht ihr? So inhaltsleer wird. Sondern es ist ein Muster. Es ist ein, jemand hat mal gesagt, es ist so wie ein Musterhaus, was irgendwo, wo eine neue Siedlung entstehen wird, wo das als erstes gebaut wird. Und dann kann man da hin, man kann sich das angucken, man kann durch die Räume gehen und sagen, ja, so ähnlich würden wir auch wohl gerne unser Haus haben. Und dann bestellt man das bei dem Architekten und sagt, ja, aber da möchten wir noch das Zimmer so ein bisschen größer und das ein bisschen kleiner und so weiter. Wird alles noch so gemacht, aber es gibt ein Muster. Und so ähnlich ist das auch mit dem Vaterunser. Das heißt nicht, dass Jesus jetzt meinte, so das müsst ihr jetzt jeden Tag 3-mal beten, ja, sondern das ist ein Beispiel. Es gibt noch viele andere Gebete in der Bibel, zum Beispiel das hohepriesterliche Gebet, Johannes 17, total beeindruckend. Ja, oder das Gebet in Epheser 1, wo Paulus betet, Gott, öffne eure Herzen, dass ihr ihn noch mehr erkennen mögt und so weiter. Oder die ganzen Psalmen, ja, sind ja eigentlich alles lauter Gebete. Aber wie gesagt, es lohnt sich, über dieses Muster heute nochmal nachzudenken. Deshalb möchte ich auf einige Dinge eingehen, nicht auf alles, sonst müssten wir hier eine ganze Bibelwoche veranstalten. Aber ein paar Dinge sind mir hier wichtig geworden. Und zwar fängt es ja an mit 3 Bitten. Insgesamt sind es übrigens 7 Bitten im Vaterunser. Und die ersten 3 Bitten, da geht es nur um Gott. Ja? Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt oder geheiligt, dein Reich komme bald, dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Und das finde ich so, also herausfordernd, weil wenn ich mir meine Gebete anhöre und auch die in meiner Gemeinde, bei euch ist es sicherlich nicht so, aber da ist immer so viel ich, ja, ich mir meiner mich, ne? Ich habe folgendes Problem und ich habe noch das Anliegen und meine Oma ist krank und unsere Nachbarin, die braucht auch unbedingt dies und das und jenes, ja. Wir haben so viele Bitten und dann vergessen wir Gott. Ja, das hört sich irgendwie komisch an, ne? Wie kann man beten ohne, doch, man kann beten und man, es dreht sich alles nur um einen selbst. Ja, und hier ist es genau umgekehrt. Erstmal geht es nur um Gott, um seinen Willen, um seinen Namen, um seine Person, dass er geehrt wird, dass er auf den Thron gesetzt wird quasi. Natürlich sitzt er schon längst auf dem Thron, aber in unserem Herzen, ja, dass wir ihn wirklich ehren, so wie wir es ja eben auch gesungen haben in den Liedern. Ja, wunderschöne Lieder waren das, wo wir ja ganz bewusst uns auf Gott konzentriert haben, ihm die Ehre gegeben haben. Und dann erst kommen wir mit unseren Bitten. Okay? Interessant, dass dreimal im Vater unser der Himmel genannt wird. Ja? Und das beschreibt sehr gut unsere Stellung, die wir ja im Gebet einnehmen. Mit einem Bein stehen wir natürlich auf der Erde und mit unseren irdischen Wünschen und Bedürfnissen, die wir haben. Ja? Und wenn wir krank sind, natürlich beten wir für Gesundheit. Das ist doch ganz normal. Aber das andere Bein, das steht eben auch schon im Himmel. So wie Paulus sagt, wir sind Himmelsbürger. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und das spiegelt sich hier auch. Ja? Unser Vater im Himmel. Ja? Dein Wille werde geheiligt im Himmel wie auf Erden. Beides haben wir im Blick. Ja? Nicht nur hier unser Alltägliches, sondern auch, wenn wir beten, dann schauen wir eigentlich schon ein bisschen, wie Klaus eben auch schon sagt, schauen wir schon ein bisschen in den Himmel rein, bis in den Thronsaal. Ja, ist also ein sehr großes Spektrum, so könnte man es auch sagen, was hier abgelichtet wird im Vater unser. Und in der Anrede Gottes als Vater wird ja ganz viel ausgedrückt. Die Juden damals, die kannten auch den Titel Vater für Gott. Zum Beispiel in Jesaja wird das angesprochen, im Zusammenhang, dass Gott der Schöpfer ist. Aber sie hätten niemals Gott als Vater angesprochen. Das wäre denen viel zu persönlich und vertraulich gewesen. Sie sagten auch nicht Jahwe. Jahwe ist ja so der Eigenname Gottes eigentlich, ich bin, der ich bin. Sondern sie sagten Adonai oder sie sagten Jah, so diese Abkürzung, weil sie wollten niemals den Namen Gottes verunehren, ja, dass sie aus Versehen vielleicht den Namen Gottes irgendwie missbrauchten, sondern sie hatten einen sehr, sehr großen Sinn auch für die Heiligkeit Gottes, was uns ja vielleicht auch manchmal ein bisschen abgeht. Ne? Aber was uns auffällt, wenn wir die Evangelien lesen, dass Jesus immer Gott Vater nennt. Und wenn er betet, spricht er immer, sagt er immer Vater. Und ist das für uns auch richtig? Ich meine, dass Jesus Gott Vater nennt, ist ja klar, er war ja auch der Sohn Gottes, ne? Das ist ja logisch. Aber wir, was dürfen wir denn eigentlich Gott Vater nennen? Ja, weil Jesus es uns hier vormacht, vorspricht. Ja, wenn ihr betet, dann sagt Vater im Himmel. Und Paulus sagt in Galater 3, Vers 26, dass wir alle Kinder Gottes sind durch den Glauben an Jesus Christus. Und Galater 4, Vers 6, Gott hat uns den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass wir zu Gott und lieber Vater sagen können. Und interessant ist, dieser Text ist ja in Griechisch verfasst worden, in der Urfassung. Aber dieses Wort, aber, das steht da in der aramäisch-hebräischen Version. Ja, also in diesem griechischen Text steht plötzlich ein hebräisches Wort. Und warum? Ja, ganz einfach, weil aber könnten wir am besten auf Deutsch übersetzen mit Papa. Und Papa drückt genau diese Form aus, dass ich einerseits Achtung habe vor meinem Vater, aber gleichzeitig ihm auch sehr vertraut bin. Auf Griechisch würde das Väterchen heißen, also eine Verkleinerungsform von Vater. Und ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber wenn wir Väterchen sagten, dann, naja, dann haben wir unseren Papa nicht so ganz für voll genommen, ne? So ungefähr Väterchen. Das kannst du doch wohl nicht ernst meinen, was du da gerade gesagt hast, ne? Und das war nicht so mit Achtung versehen, ne? Aber Papa, das ist, ja, das ist genau diese richtige Stellung, die man einnimmt. Und so dürfen wir auch Gott nennen, Vater. Oder bei uns in der Gemeinde gibt es auch Leute, die sagen Papa. Ja? Und das ist auch okay, weil das drückt diese Vertraulichkeit aus. Unser himmlischer Vater, er ist der ewige, mächtige Gott, die Majestät, wie wir eben gesungen haben, herrliche Majestät, aber er ist auch gleichzeitig so liebevoll und gnädig und uns auch so nah, so vertraut. Ja, und erst nach dieser Anrede Gottes kommen unsere Bitten, unsere irdischen Bitten, sage ich mal. Ja? Schenk uns heute unser tägliches Brot. Interessant ist, ja, das haben wir schon, genau. Interessant ist, dass hier nicht steht, o Herr, und heile alle unsere Krankheiten. Ich glaube, 80% unserer Gebete, da geht es um Krankheiten. Ne? Je älter man wird, umso mehr wahrscheinlich. Das kann man ja auch so ein bisschen beobachten, wenn Leute sich so in meinem Alter oder älter unterhalten. Ja, dann wird erzählt von all den Wehwehchen und Krankheiten, die man hat. Ne? Und die jüngeren Leute, die können dann nur ein bisschen schmunzeln, weil die einfach noch nicht so viele Wehwehchen haben. Ne? Aber hier wird das gar nicht genannt im Vater Unser. Keine Bitte um Gesundheit, sondern gib uns unser tägliches Brot. Und das ist interessant insofern, dass es sehr, finde ich, sehr schlicht ist, ja, ein tägliches Brot, also gib uns das, was wir heute zum Leben brauchen, so könnte man es auch übersetzen. Ja, von Kaviar ist da nicht die Rede, aber von Brot, und Brot braucht der Mensch, ja, vielleicht auch noch ein bisschen Margarine, okay, und ein bisschen Marmelade, keine Ahnung, aber es geht um die Grundversorgung, versteht ihr? Und so sollten wir eigentlich auch beten für das Heute. Ja, wir wissen eh nicht, was nächste Woche oder nächsten Monat sein wird. Und Jesus sagt ja auch einmal, sorgt euch nicht darum. Ja, jeder Tag hat seinem eigenen Übel genug. Also sorgt euch oder betet für das Heute. Und das zeigt auch diese kindliche Abhängigkeit. Ja, wenn ihr ein vierjähriges Kind fragen würdet, das würde auch nicht sagen, ja, ich mache mir Sorgen, was wohl in einem Jahr aus mir wird oder so. Ne? Dann ist es zufrieden, wenn es jetzt im Moment alles hat, was es braucht. Ja, und so in diesem Verhältnis stehen wir ja auch zu Gott. Er ist unser Vater, der uns heute versorgt. Und was mir auch aufgefallen ist, dass all diese Bitten in der Wir-Form abgefasst sind. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Ja, gib uns unser tägliches Brot, ja, unser Vater. Und das hat ja auch eine Bedeutung. Wir kommen hier zusammen und als Gemeinde, wir beten eben auch als Gemeinde. Ja, wir sind vor Gott gemeinsam. Und das ist etwas sehr Schönes. Jemand sagte mal, wir lernen beten durch die Vorbilder, die wir in der Bibel haben, auch durch das Vaterunser, aber wir lernen auch voneinander beten. Also deshalb ist das für mich auch immer schön, wenn ich mal in einer anderen Gemeinde bin, weil die Leute beten anders. Ja, tatsächlich, in jeder Gemeinde betet man anders, weil jede Gemeinde so ein bisschen ihre eigene Prägung hat. Und das finde ich sehr erfrischend, ja, wenn man auch mal andere Gebetsstile mitbekommt oder merkt, da den Leuten sind andere Dinge wichtig auch als mir meinetwegen. Ja, und das erweitert unseren Horizont. Ja, wir beten gemeinsam und wir beten nicht nur für uns persönlich, sondern wir beten auch füreinander. Wir haben eben die Gemeinde im Blick. Das ist, finde ich, ein sehr schönen Gedanken, auch dieser soziale Aspekt. Ja, und dann geht es weiter. Vergib uns unsere Schuld, die fünfte Bitte, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Hier merken wir diese Verknüpfung sehr stark. Ne? Es ist ja sehr existenziell, dass unsere Schuld vergeben wird. Und darüber brauche ich euch, denke ich, nicht viel erzählen. Das wisst ihr alle, dass Jesus für uns gestorben ist und unsere Schuld getragen hat. Aber in unserem Alltag, in unserem täglichen Miteinander ist das ja immer wieder Thema. Ne? Wir werden verletzt, wir verletzen andere, wir werden schuldig und so weiter. Das ist unser täglich Brot, könnte man auch sagen, ne? Womit wir immer wieder zu tun haben, leider. Obwohl wir wissen, Jesus ist für mich gestorben. Er hat meine Schuld auf sich geladen. Aber wir können eben das nicht so isoliert betrachten. Ne? Oh Herr, ja, vergib mir und nimm mir die Last und mach mich schnell wieder frei und so und mach wieder alles gut. Sondern Gott fragt uns dann auch, ja, was ist, hast du denn auch vergeben? Hast du denen vergeben, die an dir schuldig geworden sind? Oh nee, das ist mir zu unangenehm, das möchte ich nicht so gerne ansprechen. Und Gott, kannst du das nicht auch gleich alles so wegnehmen? Und Jesus sagt, nein, das funktioniert nicht. Ja, ihr kennt ja auch dieses Gleichnis von dem bösen Knecht, der diese unwahrscheinlich große Geldsumme schuldig ist. Jemand hat mal ausgerechnet, in heutiger Währung wären das, glaube ich, 5 Milliarden oder irgendwie so eine unvorstellbar große Summe. So eine große Schuld kann Einzelpersonen eigentlich gar nicht haben, sondern höchstens Staaten. Aber ihm wird vergeben, diese unvorstellbare Schuld. Ja, super, Halleluja, ne? Geht da raus und findet jemanden, der ein paar Euro schuldig ist und den packt er am Kragen und sagt, gib mir sofort meine 5 Euro wieder, ne? Sonst schmeiße ich dich ins Gefängnis. Und ja, das ist so skurril, aber so handeln wir manchmal und das geht nicht. Ja, Gott kann uns tatsächlich irgendwann auch nicht mehr vergeben, wenn wir da uns verhärten, wenn wir sagen, nein, ich will nicht vergeben, ich will nicht und das ist mein gutes Recht und so weiter, der andere muss sich entschuldigen und darauf warte ich jetzt schon 100 Jahre, aber egal. Nee, das geht nicht, das ist so, als wenn wir da eine Blockade aufbauen. Und natürlich möchte Gott uns vergeben, aber kommt nicht durch, ja, die Blockade ist da. Das ist sehr tragisch. Deshalb ist das hier so formuliert, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Und dann bitte 6 und 7 beschäftigen sich auch mit diesem Themenkomplex. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und in der Elberfelder oder auch in anderen Übersetzungen steht, führe uns nicht in Versuchung. Und da ist ja immer diese theologische Problematik, ja, führt Gott uns denn in Versuchung? In Jakobus 1, Vers 13 steht ja, Gott versucht niemanden. Er kann selber nicht versucht werden und er versucht auch niemanden zum Bösen. Das ist unmöglich. Das macht der Feind, ja, der Widersacher Gottes. Der versucht uns ständig. Und legt uns ständig irgendwelche Dinge in den Weg, dass wir stolpern, dass wir fallen, dass wir Gott vergessen, dass wir selber böse Dinge tun und so weiter. Und Jakobus sagt dann, glückselig der Mensch, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen. Also auch den Lohn wird er bekommen, wenn er durchhält, wenn er der Versuchung widersteht. Und was heißt dann aber, führe uns nicht in Versuchung? Das kann man vielleicht so ganz gut erklären. Wir glauben ja, dass Gott uns führt, oder? Dass Gott uns durchs Leben führt. Wir beten ja zum Beispiel auch, Gott, führe uns in den richtigen Beruf oder führe uns dahin, dass wir den richtigen Lebenspartner finden oder die richtige Wohnung und so weiter. Ja, und so soll Gott uns bewahren oder uns nicht dorthin führen, wo wir in Situationen kommen, die wir nicht mehr meistern können, ja, die zu heftig sind für uns, wo wir der Versuchung nicht mehr widerstehen können. So können wir das verstehen, diesen Satz, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns oder rette uns vor dem Bösen. Ja, wer ist der Böse? Das ist natürlich der Teufel, der immer nur Böses im Sinn hat, Lüge, Betrug, Verderben und so weiter. Und ich finde das so schön, 2. Thessalonicher 3, Vers 3 steht, treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Denn wir, ihr Lieben, ich glaube, das wissen wir, wenn wir ehrlich sind, wir können dem Teufel nicht widerstehen. Wir können ihn nicht besiegen, sondern das kann nur Jesus Christus, der ihn ja schon am Kreuz besiegt hat und der uns auch dann die Kraft geben kann, diesen ja, schwierigen Situationen auch standzuhalten. Wir brauchen die Rettung durch Jesus. Ja, wenn wir uns so dieses Gebet anschauen, dann könnten wir vielleicht auch sagen, ja, aber da fehlen noch so viele Dinge. Wo ist das Gebet für die verfolgten Christen oder für die Armen unter uns, für die Kranken und so weiter, ja. Ja, klar, kann man ja anmerken, ne? Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass wenn diese drei letzten Bitten, wenn die erhört werden, dann schließt das ganz viele Bitten mit ein. Ja, wenn wir unseren Schuldigern vergeben, wenn uns vergeben wird, wenn Gott uns bewahrt, dann sind schon viele Bitten von vornherein schon eigentlich vorweggenommen, ne? Schon erhört. Und dann gibt es diesen schönen Schluss. Denn dir gehört das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das finde ich so schön, dass Vater unser beginnt mit Gott, ja, mit seinem Namen, mit seiner Kraft, mit seinem Reich. Und es endet mit Gott, ja, mit diesem Lobpreis, mit dieser Verherrlichung Gottes. Und so ist das wie so eine Klammer für das ganze Gebet. Ja, so dürfen wir auch beten, wenn wir zu Gott gehen, wenn wir zu Jesus gehen. Dass wir erstmal ihn anschauen, dass wir ihn anbeten und dann bringen wir ihm unsere Bitten und unsere Anliegen und zum Schluss danken wir ihm einfach nochmal und sagen, oh Herr, du bist so groß, du kannst das alles, mit einem Wort kannst du das alles machen und du kannst uns helfen, du hast wirklich alle Kraft und du weißt alles. Ja, und das ist so schön, wenn wir dann das Gebet beenden, dann gehen wir mit dieser Gewissheit wieder an unser Tagewerk oder wo auch immer wir gehen. Ja, Gott ist groß. Ja? Wir gehen nicht mit dieser Erinnerung, ja, es gibt so viele Probleme und ach, da hätte ich ja auch noch für beten können und das hatte ich noch vergessen oder so. Ne? Ja, wir beten nie genug, ja, wenn man so will. Ja? Man kann nie sagen, jetzt habe ich alles durchgebetet oder so. Aber wenn ich so ein Gebet beende, ja, dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit, dann stehe ich ganz anders auf vom Gebet, versteht ihr? Dann begleitet mich das, Gott ist groß, er ist groß, er ist mächtig, er ist freundlich, er ist wunderbar. Und ich möchte ganz gerne, dass wir dieses Gebet heute tatsächlich mal so beten, das Vater unser, dass wir aufstehen und dass wir es ganz bewusst beten, ja, so wie Jesus uns gelehrt hat. Ja, lass es uns jetzt machen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.